Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Mit dem Klimaschutz kommen die Staaten weltweit nicht recht voran. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Aber einige Staaten haben Ausbaupläne für die Atomkraft. Hilft das dem Klimaschutz und wie hängt das überhaupt zusammen? Gleich mehr dazu. Zum Start aber, es gibt für Familien und Firmen neue Corona-Hilfsmaßnahmen. Und die Frage, wie viel Lockerung ist möglich? Die Frage bekommt immer neue Antworten. Panayotis Gavrilis fasst zusammen.
Corona-Zuschuss für arme Menschen, Kinderbonus, Steuererleichterungen für Unternehmen, ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen, das sehen zwei beschlossene Gesetzespakete der Koalition vor. Konkret wird der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung verlängert bis Ende des Jahres. Und es wird ein sogenannter Corona-Zuschlag von einmalig 150 Euro an Menschen ausgezahlt, die zum Beispiel auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind.
Es ist ein wichtiger und notwendiger Beitrag für soziale Sicherheit in unsicheren Zeiten. Und damit stärkt es den Zusammenhalt in diesem Land.
So Katja Mast von der SPD. Peter Weiß von der Bundestagsunionsfraktion fügt hinzu:
Für all diejenigen, denen das Einkommen weggebrochen ist, eine wichtige und auch nachhaltige Hilfe. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, das System Arbeitslosengeld II ist nicht jemand, was jemand gefangen nimmt. Wir machen Hilfe zur Selbsthilfe und nicht das Gegenteil.
Sozialverbände kritisieren jedoch, die Maßnahmen reichten nicht aus. Einmalig 150 Euro seien zu wenig, es müsse 100 Euro pro Monat geben. Zudem sollten die Regelsätze für Hartz IV angehoben werden, heißt es. So sieht es auch Susanne Ferschel von der Linksfraktion.
Einmalig 150 Euro für mittlerweile 12 Monate Pandemie auf einen Regelsatz, der nicht einmal das Existenzminimum absichert, dafür sollte sich die Bundesregierung schämen.
Ebenfalls heute beschlossen, für jedes kindergeldberechtigte Kind gibt es einen Bonus von einmalig 150 Euro. Im Mai soll es automatisch ausgezahlt werden, Kostenpunkt insgesamt knapp über 2 Milliarden Euro. Das Ziel, Familien unterstützen und den Konsum anregen. Aber auch hier lautet die Kritik, wie vom Grünen Stefan Schmidt, zu wenig.
Ein Stück Anerkennung, ein Stück Entgegenkommen soll der Kinderbonus sein, aber er ist nur halb so hoch wie 2020. Dabei haben die 300 Euro im letzten Jahr doch die Konjunktur sogar immens belebt. Warum knausert die Bundesregierung an dieser Stelle? Geiz ist gerade im Hinblick auf die Familien in dieser Krise alles andere als angebracht.
Unternehmen können mit Steuererleichterungen rechnen, indem die Verlustrechnung verbessert wird. Konkret wird der steuerliche Verlustrücktrag für 2020 und 2021 nochmals erweitert und auf 10 bzw. 20 Millionen Euro angehoben. Mit dem Verlustrücktrag können Unternehmen Corona-bedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen. Teilen der Opposition und Wirtschaftsverbänden geht das nicht weit genug. Sie fordern, die Obergrenzensumme müsste angehoben, der Zeitraum verlängert werden. Wann Restaurants oder Cafés wieder öffnen dürfen, entscheidet wohl auch mit über die Wirkung der heute beschlossenen Verlängerung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf Speisen. Die Regelung soll über den 30. Juni hinaus bis Ende 2022 gelten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hoffe, wie er sagt, dass es eine Perspektive gebe in den nächsten Wochen, die Mut mache.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es möglich sein wird, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und der gebotenen Sorgfalt in den kommenden Tagen im Umfeld von Ostern auch Außengastronomie zuzulassen, bei schönem Wetter und an den Orten, die dafür geeignet sind.
Altmaier weiß, dass nur geöffnete Restaurants vom heute durch den Bundestag verlängerten ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% profitieren können. Von dieser Regelung können Bars und Cafés, die vor allem Getränke anbieten, nicht profitieren. Denn Getränke werden nach wie vor regulär mit 19% besteuert, was bei der Opposition für Kritik sorgt.
Panayotis Gavrilis war das. Es sind nicht allein Schüler und Studenten, deren Ausbildung unter dem Corona-Lockdown leidet. Mindestens ebenso prekär, wenn nicht schwieriger, ist die Lage bei der beruflichen Ausbildung. Kochen oder pflegen oder pflanzen lässt sich nun mal nicht digital. Per Videoschalter hat sich aber heute der Bundespräsident mit Auszubildenden ausgetauscht. Katharina Thoms hat sich umgehört. Ausbildung unter Pandemiebedingungen, wie geht das?
Ich habe jetzt hier oben im Büro den Boden geschliffen und ihn grundiert. das mache ich alleine. Also von daher ist das kein Problem mehr.
Mitten in der Corona-Pandemie hat Dennis Tomasic seine Ausbildung in einem Stuttgarter Handwerksbetrieb angefangen. Er möchte Stuckateur werden. Auf der Baustelle zu arbeiten sei okay, sagt Tomasic. Abstand halten gehe. Wie gut Auszubildende durch den Lockdown kommen, das hängt stark von der Branche ab. Stefan Küpper vom Arbeitgeberverband in Baden-Württemberg.
Branchen, die jetzt durch den Lockdown zwangsgeschlossen sind, die haben natürlich große Probleme, jetzt noch sinnvoll irgendetwas ihren Auszubildenden in der Praxis zu vermitteln.
Blumenläden oder Friseure, Hotels oder Restaurants, all die Betriebe werden zwar auch kreativ in der Ausbildung im Lockdown, sagt die baden-württembergische IHK-Ausbildungschefin Andrea Bosch, aber auf Dauer reiche das nicht.
Wenn ich einen Koch ausbilden soll, der ja nun mal lernen soll, Speisen zuzubereiten, dann kann ich das natürlich begrenzt in meiner eigenen Küche tun. Aber das ist nicht Sinn der Ausbildung, sondern hier geht es wirklich darum, dass ich auch Essen für eine große Anzahl an Kunden zubereite.
Auch der Kundenkontakt im Einzelhandel fehle, sagt Bosch. Aber in anderen Branchen löse die Corona-Pandemie auch etwas Gutes aus.
Die Versicherungsbranche, die Bankenbranche, auch die IT-Branche im Übrigen, die machen gute Erfahrungen, ja, und die Digitalisierung schreitet enorm voran.
Auch bei der Firma Reier im oberschwäbischen Laupheim. Trotz Online-Verkauf läuft für den Großhändler für Bastel- und Dekomaterialien in der Verwaltung noch vieles auf Papier. Die insgesamt 15 Azubis sollen das jetzt mit verändern, sagt Ausbildungsleiter Michael Zeller.
Wir haben zum Beispiel die Digitalisierung von der Ausbildungsbeurteilung vorantrieben, weil wir momentan da ja zum Beispiel bei der Beurteilung immer so einen ganz normalen DIN A4-Zettel haben.
Gemacht hat das Jessica Merck. Sie ist im zweiten Lehrjahr, wird Kauffrau und arbeitet jetzt überwiegend im Homeoffice.
Ich finde halt dieses Selbstständige auch echt super. Also man kriegt halt diese Verantwortung übertragen und auch das Vertrauen vom Betrieb, dass man eben sagt, wir trauen dir zu, dass du wirklich deine 8 Stunden arbeitest. Das motiviert auch, finde ich, ungemein.
Für Rückfragen hat Merck mit ihren Ausbildern feste Zeiten vereinbart. Vor dem Mittag, vor dem Feierabend.
Wenn man die Kollegin direkt daneben hat, fragt man halt vielleicht auch einen Ticken früher nochmal nach, ach, wie würden Sie das denn machen? Und so habe ich halt auch gemerkt, dass man eigentlich wirklich viel selbstständiger versucht, Dinge zu lösen.
So reibungslos funktioniert das aber nicht immer, sagt die IHK-Ausbildungschefin Bosch.
Hier stellen wir immer mal wieder fest, dass es zunehmend zu Unsicherheit führt, Orientierungsprobleme, auch teilweise Überforderung, wenn ich hier umfangreiche Arbeitspakete womöglich mit nach Hause bekomme.
Ähnlich unterschiedlich ist es mit der Berufsschule. Jessica Merck kommt gut mit dem Fernunterricht klar. Jetzt, wo es auch Videoschalten gibt, der angehende Stuckateur Dennis Tomasic aus Stuttgart eher nicht so.
Ich gehe halt lieber direkt in die Schule, weil wenn man zu Hause Unterricht hat, dann fühle ich mich immer ein bisschen abgelenkt. Aber ansonsten funktioniert es ganz gut.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zuletzt vor Problemen bei den Abschlussprüfungen dieses Jahr gewarnt. Viele könnten durchfallen, weil der Fernunterricht nicht ausreiche. Das sehen die Kammern aktuell noch nicht. Problematischer sei, im vergangenen Herbst haben sich schon weniger junge Menschen für Ausbildungen beworben und die Zahlen könnten weiter zurückgehen, so Stefan Küpper vom baden-württembergischen Arbeitgeberverband.
Da ist zu beobachten, dass wir viele junge Leute gar nicht mehr erreichen können, weil ja auch die Berufsorientierungsangebote nicht mehr greifen. Praktika in großen Teilen können die nicht mehr absolviert werden. Und das macht uns fast noch mehr Sorgen. Wie kriegen wir überhaupt Zugriff auf diejenigen, die demnächst in eine Ausbildung gehen sollen und wollen?
Auch hier sollen digitale Formate helfen. Die Handwerkskammer in Stuttgart plant gerade schon ein virtuelles Speed-Dating, damit Unternehmen und SchülerInnen in Kontakt kommen können.
Katharina Thoms war das. Das UN-Klimasekretariat hat heute eine Zusammenfassung der nachgebesserten Klimaziele der Staatengemeinschaft veröffentlicht. Ergebnis, wenn alles umgesetzt wird, was die Staaten im Moment tun, dann liegen die Emissionen im Jahr 2030 um gerade mal 1% unter denen von 2010. Deutlich unter den Erwartungen. Die Frage geht an Georg Ehring aus der Umweltredaktion.
Ganz klares Ja. Es haben nur wenige Länder überhaupt eingereicht und diese Länder, die Ziele eingereicht haben, sind zum großen Teil unter den Erwartungen geblieben. Positiv sticht hervor die Europäische Union, die ja -55% bis 2030 bei den Emissionen sich vorgenommen hat. Außerdem Staaten wie Großbritannien, Norwegen oder auch Chile und die Ukraine. Aber andere Staaten, Russland beispielsweise, Australien, Japan, die haben zwar neue Klimaziele vorgelegt, aber fast ohne eine Erhöhung ihrer Ambitionen. Die Größenordnung der Versprechen sei komplett falsch, kommentierte das Niklas Höhne vom New Climate Institute. Um deutlich unter 1,5 Grad zu bleiben, sei bis 2030 eine Halbierung der Emissionen erforderlich und nicht etwa ein Rückgang um gerade mal 1%. Und auch Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats, sagt, die Ambitionen müssten noch sehr, sehr stark gesteigert werden. Und sie sprach von Alarmstufe Rot für den Planeten.
Haben denn alle Staaten Ergebnisse geliefert?
Nein, und das ist die Hoffnung, dass noch etwas kommt. Es ist eine Momentaufnahme. Alle Staaten sollten bis Ende 2020 liefern, aber nur etwa Staaten, die für 30% der weltweiten Emissionen stehen, haben das auch getan. Die USA zum Beispiel haben den Termin verstreichen lassen und von ihnen erwartet man ja eine ganze Menge. Der neue Präsident Joe Biden will ja neu einsteigen bei der Klimapolitik. China hat angekündigt, nachzubessern, hat das aber noch nicht getan. Und bei einigen großen Emittenten, zum Beispiel bei Indien, sieht es genauso aus. Es ist also schon einiges an Bewegung da. Viele Staaten haben sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Aber diese Übersicht zeigt, wie wichtig es wäre, sofort einzusteigen. Denn wenn jetzt die CO2-Emissionen nicht schnell genug gesenkt werden, dann ist es einfach vorbei mit der Chance, die 1,5 Grad noch einzuhalten.
Der Klimaschutz stockt, aber es gibt Signale, dass die Kernkraft so etwas wie ein Comeback erlebt. Frankreich hat ja gerade beschlossen, die Laufzeit von alten Atomkraftwerken zu verlängern. Wie passt das zusammen?
Ja, die Atomkraft ist ja eine Energiequelle ohne CO2 und damit wird die Verlängerung auch begründet. Frankreich hat angekündigt, 32 Atomkraftwerke 10 Jahre länger laufen zu lassen, wenn die Sicherheitsprüfungen positiv zu Ende gehen. Auch die USA setzen teilweise auf Atomkraft als einen Teil der Lösung, neben dem Ausbau erneuerbarer Energien. In Schweden gibt es ähnliche Überlegungen. Im Gespräch sind da vor allem kleinere Reaktoren, die bauartbedingt keine Kernschmelze riskieren sollen. Also die größte Katastrophe, die es bei Atomkraftwerken denkbar ist. Osteuropäische Staaten haben sich in der EU gegen eine Fokussierung allein auf erneuerbare Energien ausgesprochen und fordern Technologieneutralität. Auch sie mit dem Wunsch, auch Atomkraftwerke bauen zu können.
Ist denn das Argument, dass Atomkraft einen Beitrag zum Klimaschutz liefern kann, zutreffend oder ist das zu kurz gesprungen?
Das ist schon zutreffend. Ich würde aber eher sagen, die Atomkraft hat einen Beitrag zum Klimaschutz geliefert. 10% der weltweiten Stromerzeugung kommt etwa aus Atomkraft. Das ist inzwischen gerade eben überholt worden von den erneuerbaren Energien, die bei etwas mehr liegen. Und die Gamechanger, das sind eben die erneuerbaren Energien, deren Marktanteil förmlich explodiert. Bei Atomkraft gibt es einige Neubauprojekte. Aber selbst wenn man die Sicherheitsfragen und die Abfallfrage für lösbar hält, es werden sich wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht viele Staaten mehr dafür entscheiden.
Georg Ehring war das aus der Umweltredaktion. Vielen Dank. Die Bundesregierung will die Position der Verbraucher gegenüber Unternehmen stärken, wenn es zum Beispiel um Verträge für Handys oder für Fitnessstudios geht. Unter anderem soll die Verlängerung von Handyverträgen von mehr als einem Jahr an bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Martin Polanski dazu.
Justizministerin Lambrecht von der SPD beklagt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher so wörtlich zu häufig abgezockt würden, etwa durch betrügerische Geschäftsmodelle, Kostenfallen oder unklare Vertragsstrukturen. Mit dem sogenannten Gesetz für faire Verbraucherverträge soll festgeschrieben werden, dass etwa Fitnessstudios oder Betreiber von Video- oder Musikabos immer auch Einjahresverträge anbieten müssen. Zweijahresverträge blieben demnach aber möglich. Außerdem soll die Kündigungsfrist generell nur noch einen statt bisher 3 Monate betragen. Lamprechts Entwurf könnte im nun beginnenden parlamentarischen Verfahren aber noch nachgeschärft werden. So fordert die Union die Einführung eines unkomplizierten Kündigungsbuttons auf Internetseiten. Linke und Grüne plädieren dafür, die Vertragslaufzeit generell auf 1 Jahr zu begrenzen. Die FDP betont dagegen, dass Langfristverträge Kunden auch finanzielle Vorteile brächten, etwa günstige Handys mit 2-Jahres-Vertrag. Justizministerin Lambrecht zeigte sich im Bundestag offen für Verschärfungen des Gesetzentwurfs, denn durch die Corona-Pandemie hätten manche Verbraucher Probleme, lange Vertragslaufzeiten einhalten zu können. Der Gesetzentwurf soll jetzt in den zuständigen Bundestagsausschüssen beraten werden.
Martin Polanski war das. Für die Altenpflege in Deutschland gibt es keinen einheitlichen Tarifvertrag. Diese Lücke sollte geschlossen werden durch einen Vertrag, den die Gewerkschaft Verdi mit einem der Pflegearbeitgeberverbände bereits geschlossen hat. Voraussetzung aber, die beiden kirchlichen Platzhirsche in der Pflegebranche Caritas und Diakonie stimmen zu. Gestern hat aber die Caritas den Pflegetarifvertrag abgelehnt. Heute sollte die Diakonie entscheiden, aber es kam anders an, Katrin Jeske.
Die Diakonie hat heute tatsächlich gar nicht abgestimmt über diesen Tarifvertrag, der dann für allgemeinverbindlich hätte erklärt werden können vom Bundesarbeitsminister. Die arbeitsrechtliche Kommission, die besteht ja aus Dienstnehmer- und Dienstgeberseite, also Arbeitgeber auf der einen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der anderen Seite. Die Arbeitnehmerseite, die wollte heute abstimmen, wollte ein Zeichen setzen dafür, dass dieser Tarifvertrag allgemeinverbindlich hätte erklärt werden können, trotz des Neins der Caritas von gestern. Man muss dazu ja sagen, das wäre symbolisch gewesen, dieses Jahr der Diakonie, denn mit dem Nein der Caritas gestern war dieser Tarifvertrag schon gescheitert, also dass er für allgemeinverbindlich hätte erklärt werden können. Die Arbeitgeberseite wollte das aber offenbar nicht, und ich würde das so einschätzen, dass man sich da durchaus von der Arbeitgeberseite etwas aus der Affäre ziehen wollte, denn die Caritas hatte gestern für ihr Nein ja durchaus harsche Kritik einstecken müssen.
Dieser Pflegetarifvertrag, den es als Blaupause jetzt für die Branche gibt, den hätte ja der Bundesarbeitsminister für allgemeinverbindlich erklärt, wenn Caritas und Diakonie zugestimmt hätten. Sie sagten, dass die Caritas lehnt ab, die Diakonie sagt nichts. Wie konkret ist die Lage denn jetzt?
Also im Moment ist dieser Tarifvertrag erst einmal gescheitert. Er gilt jetzt zwar noch zwischen den Parteien, also zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband BFAP und möglicherweise für deren 70.000 Beschäftigte, wenn sich diese beiden Parteien jetzt nicht aus dem Vertrag zurückziehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte gestern gesagt, hätte die Diakonie positiv beschieden, hätte man einen zweiten Anlauf nehmen können. Das ist jetzt unwahrscheinlicher geworden. Zwei Dinge könnten jetzt passieren. Heil hat gestern angekündigt, dass er die sogenannte Pflegemindestlohnkommission nochmal zusammenrufen will. Die entscheidet ja in der Branche über die Lohnuntergrenzen, die auch höher sind als der reguläre Mindestlohn. Und dann hat Hubertus Heil noch eine zweite Sache gemacht, und zwar eine Forderung in Richtung des Gesundheitsministers Jens Spahn. Er forderte Jens Spahn dazu auf, die Refinanzierung durch die Pflegekassen von Tarifverträgen abhängig zu machen. Die Pflegekassen, die finanzieren ja die Kosten von den Altenheimen und den Pflegediensten. Das heißt natürlich auch die Löhne. Und ja, wir wissen, dort, wo Tarifverträge gelten, da gelten in der Regel auch höhere Löhne. Das soll jetzt auf diese Weise passieren.
Vielen Dank an Katrin Jeske war das. Die Finanzaufsicht BaFin hat die Leasingfirma Grenke einer Sonderprüfung unterzogen. Seit Herbst wird die Firma mit Sitz in Baden-Baden mit Vorwürfen konfrontiert. Unregelmäßigkeiten in der Bilanz, Mängel in der Geldwäscheprävention, intransparente Geschäfte. Diese Vorwürfe kamen unter anderem just von dem Investor, Leerverkäufer, Analysten, der im Fall Wirecard sehr früh auf der richtigen Verdachtsspur war. Nun war die BaFin im Fall Grenke aktiv und zum Ergebnis Mischa Erhardt.
In normalen Zeiten bei Grenke wären die Geschäftszahlen Anfang Februar längst veröffentlicht. In normalen Zeiten würden sich Analysten und Anleger über Windungen und Verästelungen im Zahlenwerk beugen und sich ihr Urteil bilden. Doch spätestens seit der Leerverkäufer Fraser Perring den Büromöbel-Leasing-Konzern ins Visier genommen hat, sind bei Grenke keine normalen Zeiten mehr.
Meine Damen und Herren, wir haben uns in den vergangenen Monaten einmal auf links drehen lassen. Wir haben einiges geändert. Und wir werden weitere Maßnahmen umsetzen und sind schon dabei,
sagte Grenke Finanzvorstand Sebastian Hirsch. Der Leasing-Spezialist für Büroausstattungen geriet im September an der Börse massiv unter Druck, nachdem der Leerverkäufer Fraser Perring dem Konzern aus Baden-Baden unter anderem Betrug, Geldwäsche und Bilanzfälschung vorgeworfen hatte. Dabei wettete der Investor zugleich auf den fallenden Kurs der Aktien von Grenke. Es folgten zwei Sonderprüfungen. Zudem starteten die Wirtschaftsprüfer von Mazars eine Kontrolle der Geschäfte im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Diese Sonderprüfung nun hat keine Hinweise auf Geldwäsche gefunden. Allerdings stellen die Prüfer Mängel bei der Geldwäscheprävention im Konzern fest und bei der Risikovorsorge im Kreditgeschäft der Grenke Bank. Solchen Hinweisen ist Grenke in den vergangenen Monaten bereits nachgegangen und zieht Konsequenzen, betonte Grenke-Chefin Antje Leminski.
Dort, wo Kritik berechtigt ist, packen wir an. Und es gibt Dinge, die wir auch teilweise selbst identifiziert haben, jetzt in einem Moment, wo wir jeden Stein nicht nur einmal, sondern oftmals auch mehrfach umdrehen. Und lassen Sie mich nochmal unterstreichen, wir nehmen alle Themen auf und setzen auch alle Maßnahmen konsequent um.
Ein weiterer Kritikpunkt war das etwas undurchschaubare System von Franchise-Partnern. Über eine Beteiligungsgesellschaft in Österreich ließ Grenke Geschäfte in Auslandsmärkten aufbauen, also regionale Leasinggesellschaften. Später kaufte Grenke diese Unternehmen oft in den Konzern zurück. Hierbei, so der Vorwurf, könnten überhöhte Preise gezahlt und die Bilanz aufgebläht worden sein. Darauf hätten die Prüfer keine Hinweise gefunden, die angesetzten Preise bewegten sich in den angemessenen Spannen. Dennoch ist Grenke nun dabei, die regionalen Leasingpartner in den Konzern zu integrieren, wohl auch um solche Zweifel in Zukunft zu zerstreuen. Auch personelle Konsequenzen gab es bereits bei Grenke. Zuletzt musste vor 3 Wochen der für die internen Kontrollsysteme zuständige Vorstand Marc Kindermann seinen Hut nehmen.
Der Rücktritt, der ist ja teilweise auch dadurch initiiert worden, dass die BaFin festgestellt hat, dass hier in dem Haus anscheinend Defizite vorherrschen und man eben diese Position mit jemandem bekleiden muss, der die Aufgaben besser wahrnehmen kann als der bisherige Protagonist.
Sagt der Kapitalmarktexperte Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Jedenfalls versichert das Grenke-Management, dass die Umstrukturierungen des Leasing-Systems und der internen Kontrollen keine Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse haben. Für das Corona-Jahr 2020, so dann doch ein kleines Stück weit Normalität bei Grenke am heutigen Tag, erwartet der Konzern ein Nachsteuerergebnis im oberen zweistelligen Millionenbereich.
Mischa Erhardt war das. Eine Meldung noch aus dem Kreis der Beratungen der G20-Länder. Angeblich, so meldet die Nachrichtenagentur Reuters, nähern sich die Staaten beim Thema der Steuerreform für große digitale Unternehmen an. Angeblich, so heißt es, geben die USA den Widerstand auf. Und der deutsche Bundesfinanzminister geht davon aus, dass eine Einigung in dieser sehr umstrittenen Frage bis Sommer 2021 zu schaffen sei. Nun aber zu Grenke, der Leasingfirma, die teilweise durch die Sonderprüfung der BaFin entlastet wurde. Die Frage an die Börsenberichterstatterin heute, an Dorothee Holz. Wie hat sich das auf den Aktienkurs ausgewirkt?
Naja, sehr positiv. Anleger haben sehr erleichtert auf diese Nachrichten reagiert. Die Aktien steigen um 15%. Vor knapp 3 Wochen, da war der Aktienkurs noch massiv abgestürzt. Um rund 1/3 ging es darunter. Auch da wurden wieder Erinnerungen an den vergangenen Herbst wach mit diesen Betrugsvorwürfen. Also diese Aktie ist doch ganz schön volatil und aufgeholt sind die Verluste noch nicht.
Grenke ist notiert im SDAX, dem Index für die kleinen Werte. Gehen wir rüber zu den Dickschiffen. Schiffen im DAX. Heute haben Telekom und BASF ihre Jahreszahlen vorgelegt. Die Telekom mit einem Sprung über eine Umsatzhürde. Aber zugleich hat der BGH gerade entschieden, dass mehr als 20 Jahre nach dem sogenannten dritten Börsengang der Telekom ein Anlegerschutzprozess nochmal aufgerollt werden muss.
Ja, viele haben sich ja an der Telekom-Aktie die Finger verbrannt. Es geht um ein Musterverfahren, hinter dem 16.000 Kleinanleger stehen, die zusammen Schadenersatz in Höhe von 80 Millionen Euro für erlittene Kursverluste verlangen. Die Telekom verweigert diese Zahlungen. Wann dieser dritte Prozess stattfinden soll, das steht noch nicht fest. Die Aktien der Telekom heute leicht im Plus. Immerhin hat der DAX dank seiner starken US-Tochter das beste Jahr in der Firmengeschichte erlebt. Der Umsatz stieg um ein Viertel auf 101 Milliarden Euro.
BASF, neben der Telekom der zweite große DAX-Konzern, der das Corona-Jahr 2020 bilanziert hat.
Für BASF war das vergangene Jahr ein Schreckensjahr. Der Chemieriese hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Geschäftsjahr mit roten Zahlen abgeschlossen. Sogar mit tiefroten wegen milliardenschwerer Abschreibungen fiel ein Verlust von gut 1 Milliarde Euro an. BASF spricht aber von einem starken Schlussspurt und verspricht in diesem Jahr Besserung. Deshalb die Aktie nur leicht im Minus mit 0,6%.
Und der Börsentag als Ganzes, der ist ja zugleich Abschluss des Börsenmonats Februar.
Man hat Schlimmes erwartet heute früh, nachdem es an den US-Börsen gestern eine echte Talfahrt gab und der japanische Nikkei mit 4% heute Morgen im Minus schloss. Dafür hielt sich der DAX noch ganz gut. Es gab sogar zeitweise Pluspunkte. Aber am Ende steht dann doch ein Minus an der Börsentafel von 0,8%. Der DAX sinkt auf 13.772 Punkte. Die Monatsbilanz, die kann sich aber sehen lassen. Der Monat Februar brachte ein Plus von rund 2,5%. Da muss man schon 6 Jahre zurückschauen, um ähnlich gute Werte zu finden.
Neben Grenke, BASF und Telekom, die wir ja schon rausgepickt hatten, andere Aktien, die auffällig waren?
Eindeutig die VW-Aktie mit einem Plus von 1,6%, zweitstärkster Wert. Kein Wunder, wenn man im Corona-Jahr immerhin noch einen Nettogewinn von 8,8 Milliarden Euro schafft. Dann schauen wir noch auf die Staatsanleihen. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32%. Der Dollar ist gefragt. Der Euro sinkt um mehr als einen Cent auf einen Dollar 21. Und Gold rutscht deutlich ab, büßt 50 Dollar an, fällt auf 1729 Dollar die Feinunze.
Und das war Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Stefan Koldehoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.